Deutschlandfunk, Information und Musik.
Liest man bei Wikipedia nach, dann ist die Sache mit der Kanzlerkandidaten- oder Kandidatinnenkür ganz einfach. Dort heißt es wörtlich, in der politischen Praxis nominieren die großen Parteien im Vorfeld der Bundestagswahl, Klammer auf, bis zu einem Jahr im Voraus, Klammer zu, ihren Kanzlerkandidaten meist durch Abstimmung auf einem Parteitag, soweit Wikipedia. Die SPD kommt dem Idealkurs ziemlich nahe, die Grünen haben immerhin einen Zeitplan, aber die Union, die hinkt hinterher. Was macht die Kandidatenkür diesmal so schwierig? Die Frage habe ich vor der Sendung an den Historiker Paul Nolte gestellt.
Ja, der Wikipedia-Artikel ist ja schon klug und ausgewogen, aber er hinkt eben doch an einigen Stellen, vor allen Dingen für die Unionsparteien, daran, dass es ja zwei Parteien sind. Und insofern reicht ein Parteitag da auch nicht. Nicht zufällig ist jetzt davon die Rede, dass das gemeinsame Gremium, die Bundestagsfraktion von CDU und CSU, darüber entscheiden soll. Und das ist ja auch bei den umstrittensten Kanzlerkandidaturen, die die Unionsparteien unter sich ausgemacht haben, eigentlich immer im Zentrum gewesen. Das war so, als es zwischen dem CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß und dem aufstrebenden, dann späteren Kanzler Helmut Kohl hin und her ging. Das war in der scharfen Auseinandersetzung zwischen Angela Merkel und Edmund Stoiber, dem damaligen CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten, so, der sich dann gegen Merkel durchgesetzt hat. Und genau diese CDU-CSU-Konstellation, die haben wir diesmal auch. Und die ist für die Unionsparteien immer schwierig. Das ist ein ganz wesentlicher Grund.
2002 haben Sie angesprochen, Edmund Stoiber hat sich durchgesetzt gegen Angela Merkel und damit war er einer von nur zwei Kanzlerkandidaten, die jemals aus der CSU kamen. 1980 war das mit Franz Josef Strauß der erste. Das war in keinem der beiden Fälle eine Erfolgsgeschichte. Trotzdem, 2021 könnte es den dritten CSU-Kandidaten geben. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Ich gehöre normalerweise zu denen, die nicht so schüchtern für eine Prognose oder Festlegung sind, aber hier halte ich das Rennen wirklich für völlig offen. Aber es wird sehr schnell gehen. Der Zeitdruck baut sich jetzt enorm auf. Von Pfingsten ist schon lange nicht mehr die Rede. Möglicherweise werden wir am nächsten Wochenende schon wissen, wer als Kanzlerkandidat für die Union ins Rennen geht.
Was das Entscheidungstempo angeht, da könnte es ja auch schon heute einen Beschleuniger geben. Heute sollen die beiden Parteivorsitzenden, also Laschet und Söder, beim geschäftsführenden Vorstand der CDU-CSU-Bundestagsfraktion auftreten. Der Termin ist eigentlich eine Routinesache, im Moment aber doch wohl nicht. Kann es nicht auch sein, dass der Tag heute schon Tempo in die Entscheidungsfindung bringt?
Ja, sicher, vielleicht auch Klärung in der Sache, auch Druck auf die beiden. Wiederum ist es ja nicht so einfach, wie der ideal stilisierte Wikipedia-Artikel das macht. Dann entscheidet ein Parteitag oder die Fraktion. Natürlich müssen sich die Menschen, die beiden dann letztlich, um die es geht, dann auch zusammenraufen. Und einer kommt kleiner wieder heraus, so wie das auch 2002 nach dem berühmten Frühstück zwischen Angela Merkel und Edmund Stoiber gewesen ist. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Stilfrage, eine schwierige Entscheidung zwischen dem Stil, den die beiden verkörpern oder in dem sie sich ja auch verkaufen, der eher moderierende Stil von Armin Laschet und der eher zupackende, energische Macherstil von Markus Söder. Und das Problem auch für die Union ist, dass beide Modelle, das moderierende Modell und das zupackende Machermodell für die eigene Partei schon auch erfolgreich gewesen sind, aber auch überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik ihre Erfolgsgeschichten haben. Angela Merkel, erfolgreiche Moderationskanzlerin. Helmut Kohl war das auch. Helmut Schmidt, ein erfolgreicher Macherkanzler. Gerhard Schröder hat sich ähnlich stilisiert. Also ich glaube, da liegt auch ein bisschen der Kernkonflikt in dieser Stilfrage. Welche Art von Kanzlerschaft wollen wir jetzt eigentlich nach diesen 16 Moderationsjahren von Angela Merkel? War das erfolgreich? Weiter so? Laschet? Nein, anderer, energischer Macherstil, Söder.
Moderierend haben Sie als Merkmal von Armin Laschet genannt. Hat sich das als Stilelement bei Laschet nicht schon ziemlich entzaubert? Der Spiegel hob ihn gestern als schwankenden Gallierhäuptling. Wird so nix aus Titelblatt. Und was mal moderierend war, das wird jetzt eher als fahrig wahrgenommen. In der Corona-Politik, in Talkshow-Auftritten. Also ist die nicht schon gescheitert, diese Typisierung als Moderierer im Gegensatz zum Macher?
Ja, das mag schon sein, aber erstmal müssen wir aufpassen, auch in dieser Situation natürlich, das haben wir auch bei der Parteivorsitzendenwahl gesehen, auch Armin Laschet nicht zu unterschätzen. Der wäre auch nicht da, wenn er nicht auch seinen energischen Willen hätte und seine Strippen ziehen würde und so weiter. Das steht in der Tat ein bisschen auf der Kippe. Das ist ein ganz großes Problem für ihn, dass ihm da dieses Straucheln auch angekreidet wird, dass das so wahrgenommen wird. Aber das war bei einem letztlich sehr erfolgreichen Kanzler, der auch viele Wahlkämpfe erfolgreich bestritten hat, nämlich bei Helmut Kohl auch so. Wie ist Helmut Kohl verspottet worden? Er würde die Probleme nur aussitzen, so hieß das. Und wenn man so sagen darf und mit Blick auch auf die Geschichte, das Urteil des Nachrichtenmagazins, das Sie gerade zitiert haben, das in anderer Hinsicht hochzuschätzen ist, darf man da auch nicht zu ernst nehmen. Denn bei Kohl hat der Spiegel sich nun wirklich völlig vergaloppiert, was die Einschätzung des Kalibers dieses Mannes anging.
Wobei die Einschätzung vor allem die frühen Jahre der Kanzlerschaft betrafen, nicht die Zeit, bevor er überhaupt Kanzler wurde. Aber nochmal den Blick in die Historie. Hat die Union jemals vor so starken Problemen gestanden bei der Kanzlerkandidatenfindung?
Na, es ist schon eine der schwierigsten Situationen. Ich meine, 2002 war das für Angela Merkel bitter, aber es war letztlich dann doch schneller ausgemacht. Die Situation von 1980 würde ich schon für vergleichbar schwierig halten. Und über die als Männerfreundschaft verklausulierte tiefe Feindschaft zwischen Strauß und Kohl sind ja inzwischen auch schon ganze Bibliotheken geschrieben worden. Also mit dieser Konstellation von 1980 ist es schon sehr vergleichbar.
Gucken wir auf die Konkurrenz, die sich im Moment wohl leichter tut. Bei den Grünen will der Parteivorstand am 19. April vorschlagen, wer ins Rennen geschickt wird, Annalena Baerbock oder Robert Habeck, entschieden werden soll auf einem Parteitag vom 11. bis zum 13. Juni. Das geschieht zum ersten Mal, dass die Grünen einen Kandidaten oder eine Kandidatin benennen. Was ist das für ein Signal?
Naja, ein Signal, dass die Grünen Selbstbewusstsein gewonnen haben, dass sie die Chance haben oder die Chance erwarten, mitspielen zu können, möglicherweise ja tatsächlich als stärkste Fraktion in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Also insofern vor allen Dingen ein Signal für den Wandel des deutschen Parteiensystems. Die ganze Idee von der Kanzlerkandidatur, die wir in Deutschland so ja auch kultivieren, die wurzelt ja in zwei Dingen. Erstens in der Geschichte unserer Demokratie, die dann seit Adenauer häufig als eine Kanzlerdemokratie beschrieben worden ist. Und zweitens im Dualismus im gegenüber der beiden Volksparteien oder Lager, Union und SPD. So, da macht das Sinn, so ähnlich wie im britischen System auch oder wie in amerikanischen Präsidentschaftswahlen in so einem Zwei-Parteien-System. Beide wollen es werden und beide benennen einen Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin. In einem Mehrparteien-System wird das natürlich schwieriger. Und vielleicht ist das auch ein erstes Signal dafür, über das, was die Grünen jetzt machen, hinaus. Die treten jetzt erstmal in diesen Ring hinein, aber möglicherweise müssen wir ein bisschen auch Abschied nehmen, dann, wenn wir mal zurückblicken werden auf die Bundestagswahl 2021, von dieser Idee der Kanzlerdemokratie und der Kanzlerkandidatur. Im Grunde handelt es sich ja auch realistisch gesprochen jetzt bei der SPD, das sagen ja viele, selbst die der SPD nahestehen, um eine Spitzenkandidatur von Scholz mit sehr geringen Aussichten, das Kanzleramt zu erreichen. Und dieser Trend wird sich sehr wahrscheinlich fortsetzen.
Eigentlich gilt die SPD ja immer als die Partei, die mit ihrem Spitzenpersonal am rüdesten umgeht und sich auch mit der Kür am schwersten tut. 2013 etwa, als gleich drei Spitzenleute im Gespräch waren, Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück. Die SPD aber ist diesmal über die Maßen geradlinig. Die hat mit Vizekanzler Olaf Scholz ihren Kandidaten bereits im vergangenen Sommer aufgestellt. Das soll jetzt kein Vorteil für Sie sein im politischen Wettbewerb?
Na doch, doch, unter den gegebenen Umständen schon. Bloß hat auch das nichts genützt. Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz die Schuld, das wesentliche Verantwortung trägt für den Wert, in den die SPD bei den Umfragen dasteht. Anders wäre es möglicherweise noch schlechter. Scholz ist ein klassischer SPD-Kanzlerkandidat, weil er Regierungserfahrung verkörpert, weil er auch einen Pragmatismus verkörpert und weil er auch eine gewisse Mittigkeit repräsentiert. Und dieser Zug in die Mitte, man sagt ja auch so formelhaft oft in der deutschen Geschichte, werden Bundestagswahlen in der Mitte entschieden. Und naja, da ist bei aller Formelhaftigkeit eben auch etwas dran. Angela Merkel hat sich ganz stark in die Mitte orientiert zur Enttäuschung ihrer Partei. Helmut Schmidt hat das genauso getan und ist dadurch erfolgreich gewesen. Und die SPD weiß schon und hat gut daran getan, in diesem Sinne auch Olaf Scholz zu nominieren und nicht einen ihrer beiden Bundesvorsitzenden und das frühzeitig zu tun.
Wäre es schade um dieses Modell Kanzlerdemokratie, wenn es, wie Sie sagen, seinen Zenit überschritten hätte? Vielleicht könnte man ja gerade in diesen Pandemiezeiten, in Zeiten des Mangels an sozialem Zusammenhalt oder so einer grundlegenden Orientierungslosigkeit, vielleicht könnte man in diesen Zeiten so eine Person ganz gut gebrauchen, die fürs Ganze steht.
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, wir sind da in einem echten Dilemma. Beides ist richtig. Also einerseits dieser Anspruch auf politische Führung und Gestaltung und die klare Markierung auch für die Wählerinnen und Wähler durch eine Kanzlerkandidatur, einschließlich der Plakatierung des Gesichts im Plakatwahlkampf und vielem anderen mehr. Und das gerade jetzt in dieser schwierigen, nach klarer politischer Führung auch verlangenden Pandemiesituation. Aber andererseits würde angesichts des Wandels unseres Parteiensystems und der größeren Schwierigkeit, Koalitionsregierungen zu bilden, etwas mehr Flexibilität vielleicht auch gut tun, so wie das in anderen Ländern durchaus der Fall ist. Dann guckt man mal das Wahlergebnis an und dann schaut man mal, wer kann jetzt eine mögliche Koalition, Konstellation am besten zusammenführen. Möglicherweise hätte das ja auch 2017 in ein anderes Ergebnis in den Koalitionsverhandlungen geführt, wenn bei den Unionsparteien offener gewesen wäre, wer die Kanzlerschaft, die Regierungsführung übernimmt. Ich spiele an auf die Bedenken, die die FDP damals in den Koalitionsverhandlungen gegenüber Angela Merkel hätte. Also etwas mehr Flexibilität, sich in so einem Setting, dass eine drei oder vier Parteien, wenn man die CDU und CSU noch getrennt rechnet, Konstellation für die Regierungsführung ermöglichen würde, das könnte uns manchmal durchaus gut tun. Und so funktionieren viele andere europäische Demokratien auch.
Der Historiker und Publizist Paul Nolte war das. Er lehrt in Berlin.